ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Dieses Gefühl von Mist, jetzt geht's aber wirklich bergab, das war tatsächlich erst, als die Hilfe schon da war, als ich schon im Rettungswagen lag. Ich bin halt auf der Fahrt zweimal kollabiert, also komplett. Ich wurde zwar nicht reanimiert, aber ich bin zwei, dreimal schlafen gegangen, aufgrund des Volumenmangels. Ich hatte ungefähr so 2,5 Liter Blut, das ist mehr als ein Drittel, was ein erwachsener Mensch im Körper hat, verloren gehabt. Hatte auch der Notarzt dann später gesagt, wäre das nachts passiert, wärst du mit ziemlicher Sicherheit gestorben. So, weil hier in dieser Ecke ist nachts niemand da.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Lauro macht gerade seine Ausbildung zum Krankenpfleger. Er will anderen Menschen helfen. Doch plötzlich gerät er in lebensbedrohliche Situationen, nicht nur in eine. Und nun hat er die Hilfe seiner Kollegen nötig. In dieser Folge unseres Podcasts erzählt Lauro seine Geschichte. Diese könnt ihr wie alle Folgen von Schicksal in der ARD-Audiothek finden.
Mein Schicksal ist, ich würde mal sagen, etwas kontrovers, aber ich wurde in 2021 zweimal Opfer eines Messerangriffs. Innerhalb von 6 Wochen zweimal. Beim ersten Mal war das ein versuchter Raubüberfall. Ich hatte an dem Tag Berufsschule und ich bin nach der Berufsschule nach Hause gefahren und bin von der U-Bahn bzw. vom Bus halt kurz vor meiner Wohnung gekommen. Und da hatte mich jemand angesprochen und hat mich nach einem Feuerzeug gefragt. So, und ich habe ihm halt das Feuerzeug gegeben. Er hat es auch genommen, aber im Umkehrschluss hat er dann sofort gesagt, dass er halt meine Wertsachen haben möchte, aber hat mir auch keine großartige Chance gelassen, irgendwie zu reagieren. Zu dem Zeitpunkt hatte er schon das Messer in der Hand, ich habe es aber nicht gesehen und damit hatte er mich halt im rechten Unterbauch angepiekst. Also ich habe das auch nicht gespürt, tatsächlich. Ich habe mich halt gewehrt. Und dann ist er weggelaufen und ich bin halt dann normal hoch in meine Wohnung gegangen und habe dann erst gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Blut ist ja logischerweise warm und da hatte ich so ein Wärmegefühl am Bauch. Ich hatte das gar nicht so wirklich auf dem Schirm, weil ich halt noch so unter Stress stand von dieser Situation. Da denkt man auch einfach an sowas nicht. Es war nicht viel Blut, es war aber Blut so und da ich selber im Krankenhaus arbeite, habe ich die Wunde zu Hause erstmal notdürftig, sagen wir mal, versorgt und die Blutung gestoppt. Ich bin relativ stressresistent und behalte in solchen Situationen auch meistens einen kühlen Kopf. Und ich habe da mit Freunden Rücksprache gehalten, die in der Notaufnahme arbeiten, inwiefern da jetzt Handelbedarf ist. So, weil ich hatte jetzt keine Lust wegen so einer Kleinigkeit, in Anführungszeichen, den Krankenwagen zu rufen, weil ich genau weiß, dass es zu diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt den Krankenwagen in Beschlag nehme, Leute gibt, die den mehr brauchen als ich. Sei es ein Schlaganfall, sei es ein Herzinfarkt. Ich war ja nicht in Lebensgefahr. Und dann haben die Kollegen gesagt, dass ich durchaus damit mal in eine Rettungsstelle gehen soll, weil das genäht werden muss. So. Und da ich halt mit dem Rettungswagen nicht gefahren bin, bin ich dann halt mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren. Und dort wurde dann alles weitere gemacht. Allerdings, als ich mich in der Notaufnahme gemeldet hatte, mit dem Stichwort Messerstichverletzung, dann werden halt gewisse Protokolle gefahren. Unabhängig davon, wie schwer oder wie leicht die Verletzung ist, Stichwort Messerstich, wird erstmal alles mobilisiert, was geht, weil sie vom Schlimmsten ausgehen. Ich wurde im Schockraum behandelt, ich wurde dann genäht, ich habe ein CT bekommen, komplett, also vom ganzen Körper. Und die Verletzung war verhältnismäßig schwach. Also potenziell hätte sie schon lebensgefährlich sein können, weil rechter Unterbauch, da sind halt auch Organe, aber es wurde kein Organ getroffen.
Wieder zu Hause erstattet Lauro Anzeige bei der Polizei. Gegen unbekannt. Die Ermittlungen laufen aber ins Leere. Der Täter kann nicht gefunden werden.
Das ist, ich glaube, schwierig. Mit einer relativ minimalen Beschreibung von der Person jemanden zu finden. Das Einzige, also ich habe mich halt gewehrt und ich habe demjenigen halt den Kiefer gebrochen. So, aber man muss dazu sagen, wahrscheinlich bricht sich in Berlin jeden zweiten Tag oder jeden Tag mehrere Leute den Kiefer.
Lauro hat einen Verdacht, was der Grund für den Überfall gewesen sein könnte.
Beschaffungskriminalität. Ich würde ihn in diese Richtung einordnen, weil er jetzt auch nicht, sagen wir mal, einen normal bürgerlichen Eindruck, sagen wir mal, gemacht hat. Er war jetzt zwar kein Obdachloser, aber halt jetzt auch nicht jemand, der, weiß ich nicht, im Pullover und Jeans rumläuft.
Die Wunde verheilt. Doch 6 Wochen später kommt es zum nächsten Angriff. Der ist viel schlimmer als der erste.
Ich hatte an dem Tag frei und ich war dann auf dem Weg zur Apotheke, weil ich da Medikamente noch abholen wollte, die ich bestellt hatte. Ich habe dann hinter mir eine Bewegung wahrgenommen. Aber bevor ich mich umdrehen konnte, habe ich dann was in den Kopf bekommen. Ich kann ja nicht genau sagen, was es war. Und als ich mich dann umgedreht hatte, standen da dann 3 junge Menschen, wovon 2 halt ein Messer hatten. Und es gab keinen Einstieg in die Kommunikation. Es gab gar keine Kommunikation. So, sie standen einen halben Meter vor mir und 2 von diesen 3 Leuten hatten halt ein Messer. Und diese beiden, die ein Messer hatten, haben dann halt zugestochen. Wahllos. Sie haben halt 2-mal in den linken Unterbauch gestochen und 1-mal etwas unterhalb des Brustbeins. Und das alles hat auch so 10, 15 Sekunden gedauert. Und danach sind die halt auch direkt verschwunden und waren weg.
Dieses Mal ist es kein versuchter Raubüberfall.
Ich hatte einen Rucksack dabei, da war mein MacBook drin. Da war, sagen wir mal, Wertsachen im Wert von 4.000, 5.000, 6.000 Euro insgesamt drin. Die haben den Rucksack nicht angerührt. So, die haben den nicht mitgenommen. Sie haben nichts geklaut, gar nichts. Sie haben nicht mal kommuniziert, dass sie irgendwas haben wollen. Es war lediglich pure Gewalt.
Schwer verletzt sucht Lauro nach Hilfe.
Es ist in der Nähe von einem Kindergarten passiert. Und nachmittags ist ja Abholzeit, wo die Eltern kommen. Ich wurde da tatsächlich von jemandem angesprochen, von einem Familienvater, der mit seiner Tochter auf dem Arm aus dem Kindergarten kam. Ich sah wohl nicht so gut aus. Also er hatte keine Anhaltspunkte, was passiert ist, aber ich war wohl etwas gräulich im Gesicht. Und er hat mich gefragt, ob alles okay ist. Und ich habe es natürlich bejaht. Ich habe gesagt, es ist alles gut. Und bin dann halt weitergegangen, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt die Jacke aufmache und wenn dann das ganze Theater losgeht, ich kenne das von der Arbeit. Einige haben eine Gabe, stressige Momente zu verarbeiten. Also die haben eine hohe psychische Resilienz. Andere haben es gar nicht. Und jemanden mit 0815-Job irgendwie, der im Büro arbeitet und sowas dann auf der Straße mitbekommt, ist es nochmal was anderes, als wenn wir im Krankenhaus das tagtäglich sowas sehen. Oder halt Sanitäter oder Polizisten, die sehen sowas jeden Tag. Das ist halt, sagen wir mal, was anderes. Und deswegen habe ich mich gezielt dagegen entschieden, ihn quasi einzuweihen und bin dann halt weitergegangen, weil das hat ein 6-jähriges Kind nicht verdient. Ich bin dann quasi nach dem kurzen Gespräch mit dem Vater bin ich weitergelaufen Richtung Innenstadt und habe mir da dann in einem Barbershop habe ich nach Handtüchern gefragt und habe ich gefragt, ob die Feuerwehr gerufen werden kann. Klar, Sprachbarriere, ne? Kennt man in Berlin. Und da war aber ein deutscher Kunde, der auch seinen freien Tag hatte und glücklicherweise Krankenpfleger war. Und er hatte dann mich gefragt, ob es mir gut geht. So, und dann habe ich halt gesagt, so, ja, ich habe halt 3 Messerstichverletzungen. Ja, und dann war er halt komplett in seinem Element, würde ich jetzt mal sagen. Also er hat die komplette erste Hilfe übernommen. Feuerwehr wurde gerufen, Polizei wurde gerufen. Die Polizei war, glaube ich, auch innerhalb von einer Minute da, weil die um die Ecke irgendwie Mittagspause hatten. Und dann ging halt alles den Lauf. Der Notarzt kam und da meinte ich halt so, ich fühle mich halt nur ein bisschen wackelig auf den Beinen. Ich hatte ungefähr so 2,5 Liter Blut. Das ist mehr als ein Drittel, was ein erwachsener Mensch im Körper hat, verloren gehabt. Hatte auch der Notarzt dann später gesagt, wäre das nachts passiert, wärst du mit ziemlicher Sicherheit gestorben. So, weil hier in dieser Ecke ist nachts niemand da. Dieses Gefühl von Mist, jetzt geht's aber wirklich bergab, das war tatsächlich erst, als die Hilfe schon da war, als ich schon im Rettungswagen lag. Ich bin halt auf der Fahrt 2-mal kollabiert, also komplett. Ich wurde zwar nicht reanimiert, aber ich bin 2-3-mal schlafen gegangen, aufgrund des Volumenmangels. Irgendwann ist es dann halt so, dass nicht mehr genug da ist und dann fährt der Körper halt alle nicht relevanten Systeme runter. Und dann später im Schockraum, da wurde dann halt alles andere gemacht. Da wurde mir dann aber auch sofort eröffnet, sie werden auf jeden Fall operiert werden. Weil wir haben jetzt zwar bei den CT-Aufnahmen keine Schäden an den Organen gesehen, allerdings haben wir innere Flüssigkeit gesehen, freie Flüssigkeit, und wir wissen nicht, was genau das ist. Und deswegen müssen wir operieren. Und zwar so schnell wie möglich. Natürlich wurden die Stichwunden chirurgisch versorgt, also sie wurden genäht. Und zur Abklärung wurde eine Laparoskopie gemacht. Also eine minimalinvasive Operation, wo mit einer Kamera über den Bauch quasi reingegangen wird, um dort das abzuchecken.
Lauro hat Glück im Unglück. Er hat keine lebensgefährlichen Verletzungen, muss 4 Tage im Krankenhaus bleiben, danach noch 3 Wochen zu Hause. Wieder erstattet er Anzeige, doch Lauro kann sich nur schemenhaft an die Angreifer erinnern. Es ging alles viel zu schnell.
Zudem waren sie jetzt auch, sagen wir mal, nicht wirklich gut, sagen wir mal, erkennbar. Ich meine, sie haben zwar keine Masken getragen, aber so 2 von den 3 hatten halt so Kapuzenpullover an. Und das war halt, sagen wir mal, schon schwierig. Also ich könnte jetzt auf Grundlage dessen natürlich keine genaue, 100%ige Personenbeschreibung abgeben. Mich hatte auch die Polizei gefragt, ob es Sinn machen würde, ob ich mir jetzt, sagen wir mal, 1000, 1500 Bilder von Vorbestraften halt anschaue. Und dann meinte ich halt so, prinzipiell macht das gar keinen Sinn. So, ich habe zwar so das Grundgerüst sozusagen von den Menschen gesehen, so, aber ich kann nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, ob der auf dem Bild dann auch wirklich der ist. Und bevor ich irgendwas Falsches sage, da mache ich es lieber gar nicht. Und beide Verfahren wurden eingestellt. Also es ist natürlich ärgerlich, keine Frage. Aber ich finde das jetzt nicht frustrierend. Schlimmer finde ich vielmehr den Gegenstand, dass beim 2. Mal lief die Anzeige auf gefährliche Körperverletzung. Und das verstehe ich nicht. Ich meine, theoretisch hätte ich tot sein können. Wieso wird das nicht als versuchter Totschlag oder als versuchter Mord gewertet, wenn jemand bereit ist, 3 Mal zuzustechen? Die Staatsanwaltschaft hatte damals gesagt, es bestand keine Tötungsabsicht. Und ich habe halt nachgefragt, inwiefern keine Tötungsabsicht bestand. Sie haben dann argumentiert, sie haben gesagt, ey, du hattest 3 Messerstiche. Hätten die dich töten wollen, hätten die halt 30 Mal zugestochen. Und da denke ich mir auch so, ein einziger Stich in den Hals hätte gereicht. Egal wie schnell die Hilfe da wäre. Aber gut, über die Gesetze kann man sich streiten. Manchmal fühlt sich es sehr unfair an.
Die Ermittlungsbehörden gehen nicht davon aus, dass Lauro ein ausgesuchtes Ziel gewesen ist.
Die Kriminalpolizei hatte schon relativ sicher ausgeschlossen. Sie ist nämlich davon ausgegangen oder hat es zumindest so kommuniziert, dass es auf Grundlage einer Mutprobe, weil das waren halt Jugendliche, die waren vielleicht so 16, 17, 18 Jahre, dass es vielleicht irgendwie so eine Aufnahmeprüfung für irgendwie so eine Jugendgang oder so ging. Dass es kein Ziel war, sondern einfach so, du nimmst jetzt ein Messer und stichst jemanden. Und dann gehörst du zu uns. So nach dem Motto.
Der 2. Angriff hinterlässt bei Lauro allerdings nicht nur körperliche Narben.
Ja, also das ist ja passiert im November 21. War der 2. Vorfall. Und so Mitte Januar 22, also ungefähr 1,5 Monate später, haben sich dann die Symptome halt einer PTBS gezeigt.
PTBS steht für posttraumatische Belastungsstörung.
Ich habe schlecht bis gar nicht mehr geschlafen. Ich hatte Albträume. Ich hatte, wenn ich mal geschlafen hatte, hatte ich super komische Träume. Aber auch alles bezogen auf die 2. Tat. Und halt Flashbacks, egal ob ich geschlafen habe oder nicht. So, also sprich, dass man einfach sozusagen so tagtraummäßig so zwischenblenden quasi war. Der Vorfall an sich fand ich nicht schlimm. Also, dass ich den wiedererlebe quasi als so Flashbacks. weil ich von den Stichen wenig mitbekommen habe. Was ich nerviger fand, war, dass mein Körper und meine Psyche mir halt auch alles wiedergespiegelt hat, was nach den Angriffen passiert ist. Also sprich, die Behandlung im Krankenhaus, die OP, die postoperativen Schmerzen. Das hat mich tatsächlich mehr, sagen wir mal, in die Mangel genommen als das Erleben von dem Angriff an sich.
Lauro sucht einen Therapeuten auf für ein Erstgespräch.
Wir haben 5 Minuten gesprochen und er meinte dann, eigentlich müssen wir jetzt gar nicht weiterreden, weil zumindest die Diagnose steht fest. Es ist eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung. Und ich habe dann halt gehofft, dass er mir helfen kann. So, wenn man jetzt schon das Erstgespräch hat, dass der dann halt auch irgendwie noch Termine oder so hat. Aber er hat leider abgesagt, einmal aus dem Grund, dass er keine Kapazitäten frei hat, weil er komplett ausgebucht ist. Und der andere Grund ist, dass er nicht auf Traumata spezialisiert ist. Und dann hatte er mir geraten, dass ich halt noch einige Therapeuten abtelefonieren soll und dort das dann halt versuchen soll. Vor allen Dingen so Traumaspezialisten. Ich habe 8 Therapeuten angerufen, ich habe mich auf 4 Wartelisten setzen lassen. Und als nach 6 Monaten kein Erfolg da war, habe ich mir einfach so gedacht, okay, dann machst du es jetzt selber. So, man kann es selber wahrscheinlich nicht wirklich gut bearbeiten, würde ich jetzt mal sagen. Aber man verdrängt das viel mehr. Das, was mir jetzt aber tatsächlich aktiv geholfen hat bei der Verarbeitung, war halt unter anderem der Weg in die Öffentlichkeit. Ich hatte in einem Podcast mitgemacht, es wurde eine Doku über den Vorfall gedreht. Ich habe auf Instagram relativ offen darüber geschrieben gehabt und das war, glaube ich, so mit das, was am meisten gewirkt hatte, tatsächlich für die Verarbeitung.
Lauros Gang an die Öffentlichkeit hat aber auch seine Schattenseiten.
Unter der Doku, die veröffentlicht wurde, sind, glaube ich, so 3.500 Kommentare. Davon sind vielleicht so, sagen wir mal, 20% positiv, gutwollend, so Beileid-Teilnahme und sowas. Alles gut. Der Rest, entweder irgendwelche Unterstellungen oder rechtes bzw. braunes Gedankenmaterial. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen sehr genervt. Ich habe mir nämlich vorgenommen, am Anfang die Kommentare zu lesen, als die Doku erschienen ist. Und dann nach dem 1. oder 2. Tag habe ich dann aufgehört, die Kommentare aktiv zu lesen. So ganz wilde, sagen wir mal, Anschuldigungen oder auf irgendwelche Behauptungen. Zum Beispiel, dass ich es mir selber angetan hätte, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja klar, ich meine, kennt man, ne? Jemand sticht sich für ein bisschen Aufmerksamkeit 3-mal im Bauch und lässt sich notoperieren. Manche Leute können halt sowas denken, ja, aber sagt das mehr jetzt über sie oder über mich aus? So, und auf Instagram haben mich einige 100 Nachrichten in den letzten Monaten erreicht. Davon waren aber, Gott sei Dank, 99% positiv. Also die halt irgendwelchen Mist schreiben würden, würden sich nicht die Mühe machen, mit ihrem eigenen Instagram-Account eine Anfrage zu schicken.
Aber auch im wahren Leben muss sich Lauro gegen Anschuldigungen wehren.
Mir wurden sehr viele Sachen unterstellt in den letzten 2 Jahren. Dass ich halt irgendwie im kriminellen Milieu unterwegs bin, dass ich irgendwelchen Leuten auf die Füße getreten bin. Vor allen Dingen kam das auch von Leuten, die seit irgendwie 20 Jahren in Berlin wohnen. Und dann meinten sie halt so, ja, hey, du wohnst 4 Jahre in Berlin, wirst 2-mal mit einem Messer angegriffen. Ich wohne 20 Jahre lang in Berlin und das Schlimmste, was dem passiert ist, sei jetzt vielleicht mal eine Ohrfeige oder so. Und da meinten die so, ja, da musst du ja irgendwas falsch machen. Ich verstehe halt nicht, wieso man Victim-Blaming betreibt. So, das Opfer ist nicht schuld. Egal in welcher Hinsicht. So, ich hätte auch mit einem Goldbarren um den Hals da spazieren gehen können. Das wäre immer noch kein Schuldindikator gewesen. Schuld sind die, die aktiv anderen Menschen Leid antun. Punkt.
Obwohl Lauro viel verarbeitet hat, ganz über die Sache hinweg, ist er noch nicht.
Also ich war gefühlt über 1 Jahr lang symptomfrei, hab wieder geschlafen, war alles gut. Und seitdem der Prüfungsstress jetzt wieder ansteht, wegen den Abschlussprüfungen, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es von der PTBS kommt oder einfach nur, weil ich unter Stress stehe. Aber ich schlafe wieder sehr schlecht. Teilweise nur auch irgendwie nur 2 Stunden oder so am Tag. Oder in der Nacht besser gesagt. Aber da muss man halt schauen. Spätestens wenn die Prüfungen vorbei sind, muss ich mal gucken, ob ich dann nochmal den Weg gehe und das professionell aufarbeite. Ich will damit jetzt tatsächlich nicht irgendwie noch monatelang warten. Immerhin bin ich jetzt nicht mehr in der Ausbildung, sondern ich trage dann ja ab September auch auf der Arbeit Verantwortung. Also volle Verantwortung. Und da will ich mich nicht durch irgendwas, sagen wir mal, ablenken lassen.
Und Lauro will nicht, dass die Erfahrungen ihn einschränken. Er will sein Leben nicht in Angst leben.
Wenn man mit Angst an die Geschichte rangeht, tut man sich selber keinen Gefallen. Weder nach dem ersten noch nach dem zweiten Vorfall habe ich mich zu Hause irgendwie, sagen wir mal, eingeschlossen. Ich habe weder Angst noch irgendwie Rache oder Hassgefühle gegenüber den Personen. Es ist passiert, kann man nichts dran ändern. Und ich verschwende dann nicht meine Energie, irgendwie meine Energie, die ich jetzt brauche für Prüfungen oder so, in Form von Hass auf diese Leute zu projizieren.
Für andere Menschen, die in einen Messerangriff geraten, hat Lauro einen dringenden Rat.
Es gibt ja im Internet genug Videos, wo gezeigt wird, wie man Messerangreifer entwaffnen kann, Leute, die ein Messer halten. Das mag in der Theorie funktionieren, es mag auch in der gestellten Praxis funktionieren. Aber um Himmels Willen, kommt nicht auf die Idee, wenn ihr jemals in so einer Situation seid, versuchen in die Klinge zu greifen, das bringt nichts. Das ist für euch eine Lose-Lose-Situation. Egal wie gut ihr seid. Also ich habe mit Kampfsportlern gesprochen über das Thema und die meinten, du kannst der größte Schrank sein, aber wenn es blitzt, dann flitzt du. Ganz einfach. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Er sticht schneller zu, als du gucken kannst. Das ist halt das Problem. Deswegen die Devise: Solltet ihr den Angriff sehen kommen oder die Situation sehen kommen, lauft einfach. Das ist eure beste Chance. Einfach laufen.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Hallo, ich bin Jan-Josef Liefers und ich wollte euch nur sagen, es gibt ab sofort einen neuen Podcast, der heißt Somnoversum. Es wird in diesem Podcast um jede Frage rund um den Schlaf gehen. Wenn ihr, wie ich, zu den 2/3 gehört, die mit Schlaf immer wieder zu kämpfen haben, dann ist das vielleicht interessant für euch. Gemeinsam mit meinem Freund Professor Dr. Ingo Fietze, einem Schlafforscher der Charité Berlin, wir werden in jede Ritze schauen und jeden Stein einmal umdrehen, der irgendwas mit Schlaf zu tun hat. Wenn es euch interessiert, wie man besser schlafen kann, kommt einfach zu uns. Ich bin in diesem Falle nicht nur der Host, sondern selber auch Patient. Die ganze Welt des Schlafs ab sofort in der ARD-Audiothek im Somnoversum.